Wie ein Opfer von Missbrauch kann doch keinen Sex haben und dann auch noch so viel und mit so vielen Männern. Ist ja doch klar,
Ja,
das geht
das
auch.
ist ganz, ganz klassische Argumentation von Victim Blaming, ja.
Ja, voll.
Was, die hat doch so viel Sex, die kann doch, es kann doch nicht sein, dass die sowas erlebt hat.
Ja. Hi und herzlich willkommen im Me Too Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen. Und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. Ich bin Mai, Mentorin und Coach für Traumaaufarbeitung nach sexualisierter Gewalt. Mit diesem Podcast möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt entstigmatisiert und enttabuisiert wird. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen magst, freue ich mich, wenn du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. So kannst du dazu beitragen, dass die Inhalte dieses Podcasts weiterhin allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. Bevor es jetzt endlich mit der Folge losgeht, möchte ich dich einfach nochmal darauf hinweisen, auch wenn du es wahrscheinlich schon selber weißt, dass Inhalte dieses Podcasts dich potenziell triggern können, in Klammern aber nicht müssen. Sollte es so sein, dass du aufgewühlt bist, dass dich irgendwas sehr berührt, dass du mit irgendwas vielleicht sogar nicht klarkommst, dann wende dich bitte an eine Person deines Vertrauens und kümmere dich gut um dich. Und nun wünsche ich dir viel Inspiration beim Hören. Mein heutiger Podcast-Gast ist mal wieder jemand, die ich von Instagram kenne. Bibi vom Du bist nicht schuld Account. In dieser Folge sprechen wir darüber, was Sex, Sexualität und sexualisierte Gewalt eigentlich miteinander zu tun haben und dass es vollkommen normal ist, auch wenn man ein Trauma erlebt hat, auch wenn man sexualisierte Gewalt und Missbrauch erlebt hat, dass es vollkommen normal ist, normal sein kann, wenn man total viel Spaß und Sex hat und gerne Sex hat und viel und viele wechselnde PartnerInnen. Ach, ich schweife aus. Ich wünsche dir viel Inspiration beim Hören.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir in meinem virtuellen Aufnahmestudio. Ich habe die Bibi dabei. Die Bibi ist der Kopf hinter der sehr, sehr coolen Instagram-Seite Du bist nicht schuld. Bibi, hi, cool, dass du da bist.
Hi, Mai. Ich sehr.
Ich mich auch. Super schön, dass du da bist. Und lass uns doch einfach direkt mal einsteigen. Wer bist du? Wie bist du auf die Idee gekommen, diese Instagram-Seite zu führen? Und was war deine Idee dahinter?
Oh ja, da fangen wir an. Wer ich bin? Oh Mann, die Frage lasse ich mal beiseite. Mhm. Wie ich auf die Idee kam, die Instagram-Seite zu gründen. Also meine Gedanken, die kreisen eigentlich schon Jahre um diese Frage, was kann ich irgendwie aus meiner schrecklichen Geschichte Gutes machen? Mhm. Und was hat mich in meiner Aufarbeitung am allermeisten beschäftigt und belastet, war nun mal die vermeintlich eigene Schuld und die Scham. Mhm. Und irgendwie wollte ich anderen Leuten, anderen Betroffenen einfach zeigen, dass sie keine Schuld haben. Und ich wollte anderen, die anderen gerne Schuld geben, zeigen, dass andere keine Schuld haben. Und ich konnte dann irgendwann vor ein paar Monaten nachts nicht schlafen. Und ich habe drüber nachgedacht, weil ich plane ja auch einen Podcast zu machen. Und meine ewige Frage war, wie nenne ich ihn? Was ist der Kernpunkt meines Podcasts? Und dann, als ich da nicht schlafen konnte, kam ich auf die Idee, so als Vorlauf, als Vorbereitung für mich, eine Instagram-Seite zu machen, die sich mit Schuld beschäftigt. Ja. So kam es dazu.
Mega gut. Und die hat ja auch super viel Zuspruch bekommen, ne? Also du bist ja jetzt, ich habe eben gerade mal geschaut, bist jetzt bei über 1000 Followern. Gratulation dazu.
Ja, super, danke schön.
Wie, Wie merkst du, was ist da für, bekommst du für Feedback, Resonanz? Sind die Leute eher geschockt oder froh, dankbar? Kriegst du Geschichten erzählt? Was ist so, was erlebst du so in der Instagram-Welt mit deinem Account, der ja ganz, ganz klar auf das Thema sexuellen Missbrauch ausgelegt ist?
Ja, also ich muss sagen, er zeigt sehr deutlich die Häufigkeit von sexualisierter Gewalt. Mhm. Aber eigentlich war er nicht ausschließlich darauf. Mhm. Und auch nicht ausschließlich auf Frauen oder auf als Frauen gelesene Personen ausgelegt. Es ist nur einfach so, dass Frauen sich am meisten mit ihren Geschichten über sexualisierte Gewalt an mich wenden. Mhm. Und so Faden verloren.
Ich mag gar nichts.
Was war die Frage nochmal? Genau, die Rückmeldung. Ja, also ich kriege natürlich sehr viele wirklich krasse Geschichten erzählt, ne? Und mein Account lebt ja von diesen Geschichten, ne? Ich mache sie ja öffentlich, die Geschichten der Betroffenen und wie sie mit Scham und Schuld umgehen. Und ich bekomme sehr viel positive Resonanz. Mhm. Ja. Wie viel ihnen diese Seite hilft, was das in ihnen bewegt hat, zu lesen, dass sie nicht schuld sind. Einfach nur zu lesen, du bist nicht schuld. Mhm. Das bewegt dann vieles, ja.
Ja, das merke ich auch immer wieder, wenn dein Account bei mir irgendwo mal zwischendrin aufploppt. Einfach mal immer wieder zu lesen, du bist nicht schuld. Das ist so ein starker Satz und so schön, dass du das auch wirklich als Instagram-Namen gewählt hast.
Ja, es ist auch, es hat sich dann auf einmal so gut angefühlt, diesen Satz da so einzutragen als Name. Mhm. Ja.
Wie ist es für dich? Ich meine, du bist ja auch selber Betroffene. Wie ist es für dich persönlich, wenn du all diese Geschichten erzählt bekommst? Merkst du, dass es auch dich immer wieder rausholt und herausfordert, weil es deine eigene Geschichte immer wieder hochholt? Oder hast du das für dich mittlerweile gut verarbeitet?
Also meine Geschichte habe ich noch nicht gut verarbeitet. Da gibt es auch heute noch einige Trigger. Aber die Geschichten der anderen, muss ich sagen, die triggern mich nicht. Sie bringen mich nicht in Verbindung mit meiner Geschichte. Sie rufen in mir eigentlich nur so wirklich ein ganz, ganz tiefes Mitgefühl hervor. Und ich würde die Menschen einfach alle in den Arm nehmen und ihnen ganz viel Heilung und Liebe schenken. Ja, das würde ich einfach so gern möglich machen.
Hm. Und das machst du. Das ist so, so schön.
Dankeschön.
Lass uns doch mal, wenn es für dich in Ordnung ist, wenn es sich für dich stimmig anfühlt, mal in deine Geschichte ein bisschen reingehen und schauen. Erzähl, was auch immer für dich stimmig ist, was du mit dem Thema MeToo-Missbrauch zu tun hast, wo du dich da connected siehst und wie du auch damit umgegangen bist. Das ist ja auch immer das Spannende zu sehen, wie, auch wenn du auf dem Weg bist, ne, ich meine, fertig sind wir nie, ja, aber du bist auf dem Weg und du machst jetzt schon anderen Mut und das ist so, so cool, ja. Also wie bist du von der Bibi, die ja Unsägliches erlebt hat, zu der Frau geworden, die heute schon anderen Mut macht, obwohl sie sagt, ja, eigentlich bin ich noch dabei.
Also mal so einen kleinen Überriss meiner Geschichte. Ich weiß immer, ich fühle mich immer irgendwie eigenartig zu sagen, das ist meine Geschichte, es ist halt ein Teil meiner Geschichte.
Ja.
Also ich bin in ganz verheerenden Familienverhältnissen groß geworden. Ich hatte eine schwer depressive Mutter, die selbst jahrelang als Kind körperlich und sexualisierte Gewalt erlebt hat und die dann auch Drogen, Alkohol, medikamentenabhängig war und mich extrem vernachlässigt hat. Ich ganz oft, also ich kenne halt aus der Kindheit Kälte, Hunger, Alleinsein, keine Unterhaltungen, keine Auseinandersetzungen, kein Interesse und hatte einen Schwiegervater, der sich an mir vergriff, ich würde mal sagen, ab dem Kindergartenalter bis meine jüngere Schwester, als ich 10 war, zur Welt kam. Dann gab es noch einen Nennonkel, das wird Therapeutisch so genannt, nicht mein echter Onkel, aber er ist so mit der Familie verbunden gewesen, freundschaftlich, und ich war da öfter bei der Familie, und den Onkel hat sich auch an mir sexuell mit, ja, ergriffen. Und dann gab es noch einen Vorfall mit einem echten Onkel, als ich dann schon jugendlich war. Also über viele, viele Jahre hinweg habe ich halt körperliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, emotionale Vernachlässigung erfahren. Und das war so normal für mich als Kind. Ich habe das als Kind, also irgendwas in mir hat zwar gesagt, du kannst es nicht anderen erzählen. Deswegen nie mit anderen darüber geredet. Das war für mich wie ein Geheimnis, wie, kein schlimmeres Geheimnis wie unter Schulfreundinnen, die sich ein Geheimnis erzählen, weil sie da Kaugummi geklaut haben oder so. Ne? Und so extrem geprägt, dass es für mich im jugendlichen Alter eigenartig war und eigenartig angefühlt hat, wenn männliche Personen sich nicht, also kein sexuelles Interesse an mir hatten. Dann habe ich mich irgendwann abgelehnt gefühlt, oder ich habe gedacht, ich interessiere die gar nicht. Sie nehmen mich gar nicht wahr. Also ich habe mich nur auf sexueller Ebene wahrgenommen gefühlt von Männern. Und dann hat natürlich auch das Beziehungsverhalten meiner Mutter mich sehr negativ geprägt, sodass ich auch ein sehr negatives Beziehungsverhalten eigentlich geprägt bekam. Und somit auch von einer schwierigen Beziehung in die nächste gestolpert bin, habe dann versucht, so mit jungem Erwachsenenalter mich Personen anzuvertrauen. Ich habe übrigens auch mit 18 mich meiner Mutter anvertraut. Und für sie ist es bis heute nicht greifbar. Also damals schon gar nicht. 2 Wochen später, als ich sie besucht habe, stand mein Stiefvater, also der Täter, in der Wohnung. Und sie taten so, als wäre nichts passiert.
Wow.
Ja, das war für mich, also das hat mir einfach gezeigt, meine Mutter begreift es nicht. Sie begreift emotional absolut nicht. Sie verdrängt das total. Und als ich dann so im jungen Erwachsenenalter versucht habe, mich anderen anzuvertrauen, also zum Beispiel mit damaliger Beziehung, da kam so viel negative Rückmeldung, also jetzt nicht auf mich, aber die haben so viel Wut gezeigt in Bezug auf die Täter, dass ich hatte nicht das Gefühl, die kümmern sich um mich. Ich habe das Gefühl gehabt, die generieren eine eigene Wut daraus. Ich habe mich dann selbst einfach gar nicht mehr wahrgenommen. Also habe ich einfach irgendwann aufgehört und habe dann über 10 Jahre gar nichts erzählt davon. Ja. Und natürlich hat sich all das, was ich erlebt habe, auf mich ausgewirkt. Aber ich habe das nicht in Verbindung gebracht damit. Ich habe halt gemerkt, also irgendwie stimmt was nicht mit mir. Mein Leben bekomme ich nicht so auf die Reihe, wie ich es gerne wollen würde. Mein sozialer Umgang ist eigenartig. Aber ich habe immer gedacht, ich bin halt einfach komisch. Die Menschen mögen mich nicht. Ich kann Dinge nicht. Also ich habe es immer mit mir als Person und mit meinem Charakter verbunden. Und dann, ich habe auch am Anfang 20 versucht, mir das Leben zu nehmen. Bin dann auch zu einer Therapeutin gegangen, habe auch das noch nicht mit meiner sexualisierten Gewalt in Verbindung gebracht. Ich kam dann mit der Therapeutin nicht weiter. Also das waren ein paar Termine und ich habe gemerkt, also irgendwo stocke ich. Ich stehe irgendwie vor einer Wand. Ich komme nicht ans Problem, also lasse ich es erstmal. Ich lasse mir Zeit. Irgendwann werde ich ans Problem kommen. Ich habe es 3-mal versucht bei verschiedenen Therapeuten und Therapeutinnen. Und dann vor etwa 10 Jahren kamen 2 Männer in mein Leben innerhalb kürzester Zeit. Ein Mann, mit dem ich nur eine Affäre hatte, und der mich aber gefragt hat und der einfach mein Verhalten hinterfragt hat. Er einfach mal gefragt hat, warum brauche ich das? Und dann habe ich angefangen, mein Sexualverhalten zu hinterfragen. Ich hatte nämlich ein sehr, sehr ausgeprägtes Sexualverhalten. Und es musste immer noch was draufgesetzt werden und noch was draufgesetzt werden. Und das war alles in der Vorstellung total toll. Und jedes Mal, wenn ich es umgesetzt habe, dachte ich mir, es fehlt was. Ich bekomme das nicht gefüllt, was ich da suche.
Mhm.
Ja. Und dann habe ich auch meinen jetzigen Partner 2-3 Monate später kennengelernt. Dann hatte ich auch eine gute Freundin, die mich konfrontiert hat, die mich sehr stark konfrontiert hat. Und diese 3 Dinge haben mich dann wachgerüttelt vor 10 Jahren.
Wow.
Das hat dann dazu geführt, dass ich mir eine Traumatherapeutin gesucht habe.
Mhm. Ja. Darf ich fragen, wie dich die Freundin konfrontiert hat? Also was kann man sich darunter vorstellen? Ja.
Also ich muss sagen, dass zum Beispiel eine Folgeerscheinung oder eine Verhaltensstörung hat sich bei mir entwickelt. Und zwar kannte ich ganz lange, habe ich keinen Bezug dazu gehabt, was richtig und was falsch ist. Also ich konnte das kognitiv, konnte ich das greifen. Aber wenn ich Menschen belogen habe, also ich habe zum Beispiel früher ein extremes Problem damit gehabt, dass ich einfach meine Welt zurechtgelogen habe. Und eine Freundin habe ich mit etwas, was ich getan habe, extrem verletzt und extrem das Vertrauen missbraucht. Und die hat mich dann vor die Wahl gestellt, Bibi, unsere Freundschaft kann nur weiter funktionieren, wenn du dich dem stellst, wenn du dich diesem Problem stellst.
Hm.
Und das kann auf persönlicher Basis sein, das ist Voraussetzung, das kann auf therapeutischer Basis sein, aber du musst diesem Problem auf den Grund gehen.
Mhm.
Ja.
Wow. Also super stark von euch beiden, ne? Also einerseits von deiner Freundin, dass sie, ich sag mal, die Eier in der Hose hatte, das so klar zu benennen, und von dir auch, dass als Anstoß zur Reflexion zu nehmen. Du hättest ja auch einfach, ich sag mal, drüber hinweggehen können und sagen können, ja, oder ach, scheiß auf die Freundschaft und weiter geht's.
Ja, nein. Ja, also ich habe dann auch begriffen, was ich ihr damit auferlegt habe. Ne? Also dieses Misstrauen. Wenn in einem Menschen mal Misstrauen gesät ist, das ist ja Gift. Das vergiftet einen ja und da fragt alles. Und das ist was man anderen antut, wenn man jemandem wehtut. Und das habe ich zu der Zeit ganz stark wahrgenommen und begriffen. Und das war dann für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss Verantwortung übernehmen. Ich habe keine Schuld daran, was mir passiert ist.
Mhm.
Also, das war mir damals auch noch nicht so ganz klar, aber ist mir das klar, ne? Ich weiß, dass ich daran keine Schuld habe. Aber ich habe diese Verantwortung, mich auf einen heilenden Weg zu bringen, schon für meine Kinder habe ich das schon.
Ja, super gut.
Ja.
Und auch da wieder, ne, so, boah, ich weiß gar nicht, also, wo ich da ansetzen soll. So viel Wichtiges, was du gerade erzählt hast, was ich super schön finde, dass du, ich sag mal, deinen Weg so transparent machst. Ne? Ich meine, der ist ja auch mit viel Schmerz verbunden. Und es ist, ich meine, wir nehmen das ja auch gerade auf Video auf, ne? Also habe ich am Anfang vergessen zu sagen, wer schauen will, kann gerne auf YouTube rüberschalten. Da könnt ihr uns sehen und hören. Und ich sehe ja, wie es dich bewegt, und das ist einfach. Ja, auch viel, viel Leid erzeugt hat in deinem Leben, und dass du da so stark bist, das jetzt hier mit uns zu teilen, das ist schon mega, mega gut, weil es einfach ganz, ganz vielen, die gerade noch nicht so weit sind wie du, die noch gerade zu Hause sitzen und ich sage immer klammheimlich zu Hause bei Spotify auf Play drücken können, wo es keiner mitbekommt, dass sie einfach mal, ich sag mal, Anknüpfungspunkte bekommen und merken, okay, es gibt vielfältige, ich sag mal, Symptome, Nebenwirkungen, Nachwirkungen vom Missbrauch, ja. Nicht jeder Mensch, der missbraucht worden ist, hat danach Angst vor Sex und Männern, ja, sondern es darf eben genauso in die Gegenrichtung gehen. Das Auffällige, ist eben die Auffälligkeit, also das Extrem. Ja, also das eine Extrem ist eben komplette Angst und Frigidität, also nicht negativ gemeint, sondern im psychologischen Sinne, oder eben das Gegenteil davon, Frivolität, ja, und Sex und Männer und Gangbang und Swingerclub und was weiß ich. Und dass du da, ja, ich sag mal, ganz, ganz menschlich hier gerade uns darüber berichtest, dass du eben, ich sag mal, in die, ja, nicht gesellschaftskonforme Richtung des Opfers gegangen bist. Ja, also wie ein Opfer von Missbrauch kann doch keinen Sex haben und dann auch noch so viel und mit so vielen Männern. Ist ja doch, klar,
ja, das geht auch. Das ist ganz, ganz klassische Argumentation von Victim Blaming, ja.
Ja, voll.
Was, die hat doch so viel Sex, die kann doch, es kann doch nicht sein, dass die sowas erlebt hat.
Ja. Ja. Und deswegen da nochmal ganz, ganz großes Danke, dass du das auch hier aufzeigst, die Perspektive. Wow.
Schüttelt sich wahrscheinlich gleich mein Hund.
Hallo Hund.
Ja, nee, sie legt sich wieder hin, okay?
Ja.
Sag ich, jetzt klippert es gleich ganz laut.
Ja, das gehört dazu, zu den Aufnahmen, die wir hier machen. Voll authentisch und da dürfen auch Hunde dabei sein, die sich schütteln. Wow. Und genau, wie hast du dann, nachdem du diese drei großen Weckrufe hattest, wie hast du dann weitergemacht? Wie hast du dir Hilfe geholt? Du hast schon erzählt von der Traumatherapeutin. Was waren so deine Highlights, wo du heute im Nachhinein sagst, das hat mir richtig gut geholfen oder das hilft mir heute noch, das begleitet mich heute noch durch den Alltag?
Also ich habe damals mir eine Therapeutin gesucht. Ich war damals allerdings noch nicht gut informiert, was es für was es für Therapieformen gibt. So. Und das vierte Mal in eine Verhaltenstherapie. Habe dann da mitbekommen, das ist nichts für mich. Also nee, ich glaube, es war eine reine Gesprächstherapie. Und ich dachte, es bringt mir nichts. Ich muss da tiefer in dieses Thema rein. Also es bringt mir überhaupt nichts, irgendwie über meinen Alltag zu reden. Ja, das so nett und toll die Personen waren, aber es hat mich einfach kein Stück weitergebracht. Also wieder abgebrochen. Es war halt immer, ja, ich habe halt vieles abgebrochen, was ich probiert habe, was dann auch sich manchmal auch negativ auf mich ausgewirkt hat. Ne? Also dieses, hast es wieder in den Sand gesetzt. Das ist wieder nicht die richtige Entscheidung gewesen. So in der Summe waren es gute Entscheidungen. Ich musste halt Erfahrungen sammeln. Ne?
Ja.
Ein Fall. Dann habe ich meine Ausbildung beendet. Ich habe zu der Zeit Anfang 30 eine Ausbildung angefangen. Meine erste, weil ich mich beruflich irgendwie nie entscheiden konnte, wo es hingehen soll. Und mir ging es gut zu der Zeit, also gut in meiner Belastbarkeit und hatte dann ja auch einen tollen Partner an meiner Seite, der mich sehr unterstützt hat. Und dann habe ich diese Ausbildung beendet. In dem Betrieb war es am Ende nicht sehr leicht. Und dann bin ich in ein Loch gefallen. Und dieses Loch hat 2 Jahre gedauert. 2 Jahre. Und ich konnte nichts. Ich konnte stellenweise wochenlang das Haus nicht verlassen. Also so schlimm hat es mich noch nie erwischt. Ich konnte nicht telefonieren. Ich konnte keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Ich konnte nicht mit meinem Partner drüber reden. Ich hatte Panikattacken, Albträume. Fühlte mich emotional total leer und ausgebrannt. Und ich habe eigentlich irgendwie auf den Tag gewartet, an dem es mir besser geht, aber es ging nicht besser. Und dann habe ich mir eine Traumatherapeutin gesucht und gefunden. Innerhalb weniger Monate. Das war ein Geschenk für mich. Und diese Frau, die hat mir Fragen gestellt, die hat Knoten in mir gelöst, die hat mir Werkzeug mitgegeben. Und ja, also 5 Jahre habe ich mit dieser Frau zusammengearbeitet. Und zwischenzeitlich war ich auch 3 Monate in einer Traumaklinik. Weil ich habe zum Beispiel im Zusammenspiel mit meiner komplexen posttraumatischen Belastungsstörungen, auch eine Essstörung. Und bin dann deswegen in eine Traumaklinik gegangen, weil Ich dachte, ich muss raus aus dem Alltag, mich ausschließlich nur mal um meine Problematik kümmern, um nichts anderes. Nicht darum, was es morgen zu essen gibt, nicht darum, welche Termine anstehen, welchen Bus ich nehmen muss oder irgendwas. Ne? Mhm. Ja. Und diese Traumaklinik, Mama Mia, die hat es in sich gehabt.
Mhm.
Ja. Zum einen kam ich in der Traumaklinik in Kontakt mit der Frage, stelle ich einen Antrag auf Opferentschädigung? Mhm. Dann gab es in der Klinik Konfrontation mit Patienten, die in mir Panikattacken ausgelöst haben.
Oh, wow.
Dann gab es einen unfassbar schrecklichen Albtraum, den werde ich nie in meinem Leben vergessen, in dem ich geträumt habe, dass ich das, was mir angetan wurde, meiner Tochter antue.
Hm.
Das war so, so schlimm. Und ja. Aber das in diesem Rahmen, in diesem Korsett dieser Traumaklinik zu erleben, da wurde ich so gut aufgefangen.
Hm.
Ja. Und man hat mir dann geholfen, beispielsweise diesen Antrag auf Opferentschädigung auszufüllen. Nee, das stimmt gar nicht. Es gibt einen Fonds für Opfer von sexuellem Missbrauch. Dafür haben wir den Antrag ausgefüllt. Und dann saß diese Bearbeiterin da mit mir und hat mich gefragt, soll ich das für Sie ausfüllen? Ich stelle Ihnen die Fragen, konzentrieren Sie sich aufs Antworten und ich schreibe das alles auf. Und dann hat sie Symptome aufgelistet. Und bis dahin war mir nie klar, einfach welche Symptome alle damit in Verbindung stehen.
Hm.
Und sie zählt auf, was ich alles habe. Und ich immer nur ja, 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 ja. Und in dem Moment kam das alles so aus mir rausgebrochen. Also ich habe ja tatsächlich bis dahin das Problem gehabt, dass ich überhaupt keinen emotionalen Bezug zu dem hatte, was mir passiert ist.
Hm.
Ich konnte erzählen wie eine Gebrauchsanweisung. Das war total, mir total fremd. Es war für mich auch unbegreiflich. Ich hatte diese Erinnerungen, diese Bilder, aber ich hatte überhaupt gar keinen emotionalen Bezug dazu.
Mhm.
Dahin. Und das kam alles erst durch die Traumatherapie und durch die Traumaklinik. Und ich hatte wahnsinnig Angst davor. Und das war auch richtig hart. Ja. Und jetzt habe ich im April, ich war einfach schon so viele Monate stabil, nicht symptomfrei, aber stabil. Und es gibt auch noch einige Dinge, die ich noch vorhabe, wegen meiner Heilung. Aber ich habe dann mit meiner Therapeutin gesagt, so 5 Jahre, es reicht. Ich habe viele Werkzeuge mitbekommen. Ich habe total guten emotionalen Zugang dazu mittlerweile. Kann damit umgehen, ich kann das gut handhaben. Wir verabschieden uns. Ja.
Wow.
War der therapeutische Weg erstmal. Ja.
Super stark. Also da, also kurz nochmal für diejenigen, die sich jetzt fragen, oh, welche Klinik war denn das?
Ja. Ja. Das war die Heiligenfeld-Klinik in Bad Kissingen.
Mhm. Okay, für alle ein Knötchen ins Ohr. Hier hat jemand eine gute Erfahrung mit einer guten Klinik gemacht.
Ja, ja.
Da bekomme ich auch immer mal wieder Fragen, welche Klinik ich empfehlen kann. Und da ich selber tatsächlich nie in eine Klinik gegangen bin, also ich habe mich zum Beispiel im Gegensatz zu dir ganz bewusst gegen eine Klinik entschieden, weil ich ein stabiles Umfeld hatte, das mir unglaublich gut getan hat. Und ich quasi genau Angst davor hatte, aus diesem Umfeld rauszukommen und dann quasi das, ja, ich sag mal, meine Stabilität zu verlieren. Und es ist genau so. So richtig ist jede einzelne individuelle Entscheidung, ne? Also deswegen.
Absolut. Ja, das hängt ja auch immer mit so vielen Dingen zusammen.
Ja.
Ne? Man kann ja nicht nur entscheiden, ist es jetzt für mich richtig oder falsch, sondern warum ist es für mich richtig oder warum passt das gerade nicht? Es gibt viele Faktoren, die da mit reinspielen.
Ja.
So, und als ich aus dieser Klinik, das war, glaube ich, vor etwa 3 Jahren rauskam, dann hatte ich auf einmal so dieses Bedürfnis, jetzt bin ich bereit, jetzt habe ich die Kraft. Ich gehe jetzt zum Weißen Ring, lass mich beraten. Ich stelle den Antrag auf Opferentschädigung. Ich lasse mich anwaltlich beraten, ob ich den einzig lebenden Täter anzeigen kann nach so langer Zeit. Also ich habe das alles dann, ich hatte auf einmal diese Kraft. und habe das dann alles gemacht.
Ja. Wow. Und?
Ja, also der Antrag auf Opferentschädigung, der läuft heute noch. Ich habe jetzt erst am Sonntag wieder eine ellenlange Liste an Fragen abgearbeitet. Das ist ein langes, sehr anstrengendes Prozedere. Also ja, da muss man echt bereit für sein. Und die juristische Beratung, die hat leider für mich nichts Positives gebracht. Es ist war ich damals, also meine zwei anderen Täter, die sind mittlerweile verstorben gewesen. Mhm. Und mein Onkel, ich war 14, als das passiert war. Und das hat zu der damaligen Zeit keinen Straftatbestand erfüllt, weil ich schon 14 war und weil ich nicht deutlich gemacht habe, dass ich das nicht will.
Boah.
Und ich hätte es trotzdem anzeigen können, aber dann wäre er damit konfrontiert worden. Und für mich war dieser Gedanke, dass er damit konfrontiert wird und es dann eingestellt wird und er somit bestätigt bekommt, dass es in Ordnung war, juristisch in Ordnung war, was er gemacht hat. Das konnte ich nicht ertragen und deswegen habe ich es nicht gemacht. Ich habe ihn dann ein Jahr später, wir hatten bis zu dem Zeitpunkt auch Jahre vorher noch sehr sporadisch Kontakt und seit ein paar Jahren nicht mehr. Und dann hat er sich mal gemeldet und ich hab ihn konfrontiert und habe gesagt, ich möchte keinen Kontakt mit dir aus diesem Grund. Und er hat auch nichts abgestritten, aber er hat halt gesagt, was denkst du von mir? Warum? Wieso steckst du mich mit diesen Widerlingen in eine Schublade? Ich habe dich geliebt, es war Liebe zwischen uns und solche Dinge. Ja.
Wow. Super, super stark von dir, dass du da
dich
die Entscheidung getroffen hast. Also, dass du für dich entschieden hast, dass du das Opferentschädigungsgesetz da den Antrag machst, dass du für dich entschieden hast, den juristischen Weg zumindest mal, ich sag mal, auszuchecken, dich beraten zu lassen und da für dich ganz klar die Entscheidung zu treffen, was dir gut tut. Na, auch da wieder.
Ja.
Jeder und jede sollte für sich entscheiden und abwägen, was passt und was nicht passt. Ja, es ist nie ein, geh auf jeden Fall zum Anwalt, zeig auf jeden Fall an, geh auf jeden Fall in eine Klinik, sondern schau, was in deine Welt passt, was für dich richtig und stimmig ist.
Ja, und check auch immer mal wieder, ob es immer noch genau ist wie vor einem halben Jahr.
Ja.
Bist du mittlerweile vielleicht doch bereit oder brauchst du vielleicht doch ein Jahr?
Ja, voll.
Lass dir einfach Zeit, hab einfach Geduld. Und wenn es 5 Jahre dauert, wenn es dann die Zeit verstrichen ist, dann ist es so.
Ja.
Einfach das Beste, also einfach gut zu sich zu sein und sich nicht für diese Entscheidungen dann auch noch zu grämen.
Ja, voll. Und dann auch noch, dass du da wirklich ganz klar deinem Onkel die Grenze gezeigt hast. Ja, dass du ihn konfrontiert hast, das ist super stark. Also da ganz, ganz großen Respekt. Wow.
Ja, danke. Ja, das kann ich mir auch selbst sehr gut anerkennen. Ja.
Das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Bibi. Wenn du Bibi toll, cool und spannend fandst, dann folg ihr total gerne auf ihrem Instagram-Account. Ich habe ihren Insta und auch ihre Webseite, also ihren Blog, in den Shownotes verlinkt. Und genau, freu dich auf die nächste Folge, auf den zweiten Teil des Interviews. Da sprechen wir mehr über die innere Kindarbeit und über Selbstfürsorge. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Die findest du in den berühmten Shownotes. Dort lohnt es sich aber auch ganz unabhängig von meiner Kaffeekasse reinzuschauen. Denn da findest du den Link zum kostenlosen Download meines E-Books, das Trauma-Kit. Trauma verstehen und Flashbacks endlich in den Griff bekommen. Inklusive Notfallübungen und alles in leicht verständlicher, traumasensitiver Sprache. Außerdem findest du dort auch Infos zu meinen Online-Kursen, wann mein nächstes Gruppenprogramm startet und wie du mit mir im 1:1 arbeiten kannst, wenn du das denn möchtest. Und nun wünsche ich dir von Herzen alles Liebe. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alle 2 Wochen montags erscheint hier eine neue Podcast-Folge. Und vergiss bis dahin nicht, du bist nicht alleine.